Hallo und herzlich willkommen bei Alle Kinder fertig los, deinem Podcast rund um das Thema Kindheit in Bewegung. Hier gibt es Ideen, Wissen und Mut für alle, die Kinder bewegen und stärken wollen. Ich bin Sophia Bolzano, Sport- und Bewegungswissenschaftlerin und seit über 20 Jahren unterwegs, um Kinder und Erwachsene in Bewegung zu bringen. Für mich ist Bewegung der Schlüssel zu ganz vielen positiven Entwicklungen in unserem Leben. Schön, dass du heute da bist. Heute habe ich einen Gast, mit dem ich schon viele angeregte Gespräche geführt habe. Und die waren so spannend, dass wir unbedingt mal das Mikrofon mitlaufen lassen müssen. Sascha Latourneau ist Podcast-Producer, Ehemann, Vater von zwei Teenagern, das finde ich besonders spannend, Boulder- und Kletterfan und auch noch Golfer. Also definitiv jemand, der Bewegung liebt. Und unser Thema heute ist, wie hat sich Kindheit seit den 1970er Jahren verändert? Schön, dass du da bist, Sascha. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ja. Vielen Dank, Sophia, für die Einladung. Ist ja für mich immer spannend, wenn ich einmal am anderen Ende der Produktionsline quasi sitze, weil, wie du schon gesagt hast, bin ich ja im Brotberuf auch Podcast-Produzent. Also ich bin Gründer und Geschäftsführer der Podcast-Agentur Quickdraw und wir produzieren eben hauptsächlich allerdings B2B-Podcasts und wir sind mit nur sehr wenigen Produktionen draußen. Und ja, umso toller finde ich es, dass ich einmal vorm Mikrofon sitzen darf und nicht nur dahinter.
Ja, man muss dazu sagen, du hast mir ja auch geholfen bei diesem Podcast, damit es überhaupt so weit gekommen ist.
Ja, aber am Ende des Tages bist du diejenige, die ihn macht und was ich bis jetzt mitbekommen habe, ja, sehr gut.
Ja, danke schön. Tschüss, Robert. Ascha, wir sind ja beide, also du bist dann, glaube ich, ein bisschen jünger als ich, aber wir haben so die Kindheit auch in den 70er Jahren verbracht. Und wie war das denn damals für dich, Kind zu sein, wenn du dich erinnerst in puncto Bewegung?
Ja, also ich muss einmal dazu sagen, dass ich nicht nur in den 70er Jahren groß geworden bin, sondern auch noch am Land in Tirol und in einer doch recht sportlichen Familie auch noch gleich. Also das war bei uns vielleicht selbst für damalige Verhältnisse mehr Bewegung als wie bei anderen. Ja. Ich glaube aber, dass es einfach damals gang und gäbe war, sich zu bewegen, schlicht und ergreifend, weil mangels großer Alternativen Bewegung und draußen sein mit Freunden ja eigentlich die Normalität war. Ja. Es ist eben nicht mehr so, wie es eben heute ist, dass man tausend Möglichkeiten hat, sich anderweitig abzulenken. Ja. Bei uns hat es gegeben, im Grunde genommen ein Buch oder sich irgendwo mit Freunden zu treffen. Das mehr war nicht, ja, weil wir hatten ja noch nicht einmal Fernsehen, wenn du dich zurückerinnerst, wie das war. Wenn man
ja, anders.
Ja. Also wenn man da nicht am Mittwoch um 18.30 Uhr vorm Fernseher gesessen ist, dann war die Night Rider-Folge vorbei und die hat man nie mehr gesehen, bis sie vielleicht in einem Jahr wieder mal ausgestrahlt worden ist. Das war natürlich anders und ja, Bewegung war ganz normal, weil eben, ich habe mich mit meinen Freunden getroffen und das war entweder am Tennisplatz oder am Fußballplatz oder wir sind in den Wald gegangen spielen. Ja, also ich habe es nicht weit gehabt und wir haben uns sehr oft getroffen. Das hat bei uns da geheißen, der Klausbach, so ein bisschen ein kleiner Wildbach, der da halt beim Dorf nicht weit weg fließt. Und da waren wir halt immer dann am Spielen und da haben wir halt Dämme gebaut und irgendwelche, ja, für uns Kinder ganz abenteuerliche Sachen gespielt und Cowboy und Indianer und lauter so Dinge. Und rückblickend betrachtet, glaube ich, war das super Kindheit. Hat man natürlich in dem Alter wahrscheinlich auch gar nicht so wahrgenommen.
Also ich erinnere mich, dass es einfach auch wild war. Also wir waren wirklich wild. Wir hatten Bandenkriege. Wir haben wirklich Pfeil und Bogen auch verwendet. Also nicht jetzt, um jemanden wirklich zu verletzen, aber wir haben mit dem geschossen, wir haben es geschnitzt, wir haben Steinschleudern gehabt. Und was ich mich auch erinnere, damals gab es ja keine Handys oder sonst irgendwas und unsere Mutter hat ungefähr gewusst, wo wir sind. Aber im Grunde hat sie es nicht gewusst. Also es waren auch ein paar Sachen dabei, wo ich mir denke, gut, dass ich es bis heute nicht weiß.
Ja, über die Sachen reden wir jetzt nicht.
Nein,
aber du hast völlig recht. Ich kann mich ja zum Beispiel sogar noch erinnern, mein Papa hat mir ja auch gezeigt, wie man aus einer Haselnussstauden einen Pfeil und Bogen schnitzt.
Ja, genau.
Also das war ja ganz wichtig. Oder ich kann mich mal erinnern, er hat mir einmal, weil ich mir irgendwie furchtbar, glaube ich, drüber aufgeregt hat, dass alle meine Freunde zum Cowboy- und Indianerspielen irgendwelche Spielzeug bestohlen und solche Sachen gehabt haben und ich nicht, dann hat er mir tatsächlich ein Spielzeuggewehr geschnitzt. Ja, und solche Sachen. Das war halt auch noch total lieb. Ja. Aber das das war ja auch so gang und gäbe. Und dieses Wilde, das, was du da sagst, das absolut, ja, war es, glaube ich, viel wilder. Also, wir waren ja immer irgendwo permanent mit aufgeschundenen Knie und irgendwo der Stessen und blaue Flecken. Das hat einfach dazugehört. Da hat man sich auch gar nicht viel Gedanken gemacht, ja, über sowas, weil wenn du draußen bist, dann passiert das halt, ja. Oder wenn wir mit dem Radl irgendwo hingefahren sind, dann hat es uns halt einmal ausgekaut. Hoffentlich haben wir das Radl nicht hingemacht, weil sonst haben wir noch Schimpf gekriegt daheim.
Ja.
Aber sonst war da nicht viel überbehütet sein, glaube ich. Ja,
also, ja, es war gar nicht möglich in dem Ausmaß. Ja, das hat sich geändert. Aber jetzt bleiben wir noch in den 70ern. Also ich kann mich nur erinnern, eben diese Verletzungen in blauen Flecken, wir waren ja auch stolz drauf. Das waren eher wie Trophäen. Ich habe Verbände und Pflaster geliebt. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber es war irgendwie so, da hat man was erlebt. Und das war einfach irgendwie.
Muss man ja anklopfen auf Holz, weil, ja, ich habe mir in meinem ganzen Leben nie was gebrochen. Und
ich schon.
Das ist das, was für mich das Erstaunlichste ist, wenn ich mir vorstelle, wo es mich überall runtergehaut hat.
Ja.
Also ich habe oft irgendwas verstaucht gehabt und geprellt gehabt oder so, aber ich habe tatsächlich mein ganzes Leben bis auf einen Finger einmal, und das war eine ganz blöde Verletzung, auch beim Sport, kann ich da dann erzählen, habe ich mir nie was gebrochen gehabt. Also das ist schon, verwundert mich, weil es ja viele gegeben hat, die haben halb so viel getan und dauernd irgendeinen Gips gehabt.
Na, ich habe viel getan, habe auch immer wieder schon Brüche oder auch ein Loch im Kopf gehabt, aber ja.
Ja, Loch im Kopf habe ich auch mal gehabt. Das,
na, schau,
solche Sachen schon, aber das sehe ich nicht so als die wilde Verletzung.
Ja. Vielleicht nur ganz kurz so, dass wir es nicht verherrlichen, aber was, weil es war ja auch manches blöd in den 70er Jahren, aber was war denn für dich noch so, wenn du sagst, das war wirklich cool, dass das da war oder nicht da war?
Wenn ich es jetzt aus der heutigen Sicht betrachte, dann glaube ich, ist cool, dass wir kein Social Media hatten. Ja, diese sozialen Medien. Und zwar jetzt gar nicht so sehr, weil es uns vielleicht extremst ablenkt und unsere Kinder halt abhält, auch davon Bewegung zu machen. Sondern wenn ich mir jetzt alleine vorstelle, ich meine, wenn ich jetzt in der Schule mit jemandem Troubles gehabt habe, dann hat mich der zwar in der Schule geärgert, sage ich jetzt einmal, aber dann bin ich heimgegangen und dann war ich in einem geschützten Bereich und da war die Person weg und es war mir eigentlich alles wurscht. Ja. Das ist ja heute halt das mit sozialen Medien nicht mehr. Du nimmst ja diesen ganzen Trouble, was weiß ich, Mobbing, irgendwelche anderen Geschichten, alles mit nach Hause. Und da bin ich sehr froh, dass wir das nicht hatten. Ja. Aber auch wieder nur mit dem Wissen von heute natürlich.
Weil klar.
Das haben
wir ja noch nicht
so gewusst, was
natürlich
kommt, wie es ist. Aber ich glaube, darüber bin ich heute am meisten froh, dass es damals nicht war.
Ja, aber das führt mich auch gleich zur nächsten Frage, weil die ist nämlich, wenn du das mit der Kindheit deiner Kinder vergleichst, also unsere Kindheit und die sie jetzt haben, weil deine Kinder sind wie alt?
12 und 13.
12 und 13, also noch Teenager und noch nicht ganz Teenager. Was hat sich denn da, abgesehen jetzt von den sozialen Medien, weil die haben ja schon gesagt, noch extrem verändert?
Also da muss ich jetzt auch zwei Sachen dazu sagen. Das erste ist, meine Kinder wachsen eben jetzt nicht mehr in dieser Umgebung auf, wie ich aufgewachsen bin, oder auch meine Frau, die kommt ja aus Vorarlberg, ist ja auch mehr oder weniger am Land aufgewachsen, sondern wir leben ja schon sehr, sehr lange in Wien und meine Kinder sind auch hier in Wien auf die Welt gekommen. Und das ist einmal schon ein riesiger Unterschied, wenn man so wie ihr ein Landei sozusagen und dann kommt man da in der riesigen Stadt. Das ist natürlich ganz was anderes. Und das war jetzt auch für mich im Umgang mit den Kindern natürlich anders, ja, weil das ist jetzt nicht meine vertraute Kindheitsumgebung. Ja. Das heißt, natürlich, glaube ich, war ich möglicherweise mehr beschützend bei meinen Kindern, als wie es meine Eltern waren, aber gar nicht so sehr, weil ich es ihnen nicht zutraue, sondern weil ich selber oft erst mich in diese Umgebung einleben habe müssen. Ja. Also weil es allein die Schulfreunde, wenn ich jetzt an Volksschule oder so zurückdenke, die kommen ja nicht nur aus der nahen Umgebung, wie es bei uns im Dorf war, da habe ich ja jeden gekannt, weil wir haben ja noch nicht einmal 4 Schulklassen gehabt, bei uns waren nur 3, weil wir nicht so viele Schüler waren, ja. Und da hat man, ich weiß es nicht, 8 Schulklassen, Formel in der Volksschule und so Sachen. Da kämen von anderen Bezirken die Kinder her. Das heißt, auch Freunde besuchen ist ja nicht einfach so, wie bei uns das war, dass meine Mama gesagt hat, ja, dann geh halt zum Stefan oder zum Gerald, ja. Und dann trefft ihr euch dort, sondern da habe ich erst schauen müssen, dann müssen wir uns in einen Bus reinsitzen und ja. Kann ja ein 6- oder 7-jähriges Kind gar nicht einfach, also ich habe es nicht geschafft, mein Kind da einfach so alleine fahren zu lassen. Ja. Wobei ich sagen muss, zum Beispiel, ich habe da auch Freunde dann kennengelernt und das sind beide Polizisten und die Frau kommt aus Oberösterreich, ähnlich wie ich aufgewachsen bin am Land, der Mann, ein echter Wiener, ja, der dann schon sagt, ja, scheiß denk doch nicht zu viel, ja. Die fährt einmal mit der Straßenbahn der Station 2, das merkt sie sich dann schon. Ja.
Genau.
So, und weil er ihm auch erzählt hat, er ist halt auch so aufgewachsen und vielleicht macht ja auch das was aus. Ist es die gleiche Umgebung, in der man selber groß geworden ist und für einen vertraut ist oder ist es nicht? Also das war schon etwas, was für mich in der Erziehung anders war, als wie es meine Kinder bei mir gehen
ja.
Oder wie es meine Eltern bei mir gemacht haben in der Erziehung. Ja.
Hm.
Da habe ich, glaube ich, ein bisschen weniger Freiheiten gelassen den Kindern, aber mehr, weil es für mich auch ungewohnt war.
Aber das ist, glaube ich, ein guter Hinweis, weil wenn ich denke, ich bin ja auch aus Land Salzburg, meine Kindheit war auch sehr dörflich und mein Sohn ist in Niederösterreich auf die Welt gekommen, also ist Salzburg, aber in Niederösterreich auf die Welt gekommen, also auf die Welt gekommen, in die Schule gegangen und das war zwar schon ländlich, aber es war auch nicht meine gewohnte Umgebung und ich habe ihn auch anders ausgelassen, wobei ich glaube schon recht viel. Aber ich denke mir zum Beispiel, wenn du die Wiener erwähnst, die Wiener Kinder haben sicher andere Kompetenzen, nämlich eben Straßenbahn fahren, Bus fahren, U-Bahn fahren. Also schon in der Volksschule, was sich ein Kind aus Tirol wahrscheinlich niemals zutrauen würde oder wo die Eltern auch sagen, wie um Gottes Willen, wie kann man nur. Also das ist schon...
Ich kann nur dazu sagen, also U-Bahn-Kompetenz und solche Sachen. Ich kann mich ganz erinnern, der Jakob war noch relativ klein. Wir waren dann auf Heimatbesuch, haben Großeltern und so weiter besucht und sind dann auch durch meinen Heimatort gegangen, da in Pfaffenhofen, wie das heißt. Und da ist halt nichts, das ist wirklich eine ganz kleine Ortschaft, ja. Und wir gehen halt da so irgendwann spazieren und irgendwann sagt der Jakob dann so ganz lässig, ja, mir langt's jetzt, gehen wir zur U-Bahn. Diese Selbstverständlichkeit ja. Auch, dass die Öffis einfach da sind, ist
ja.
Für die Kinder halt auch anders. Und trotzdem glaube ich aber, dass mitunter sich Kinder in der Stadt möglicherweise sogar mehr bewegen als wie am Land. Weil, also das merke ich selber, Strecken, die ich in Wien zu Fuß zurücklege, das hätte ich in Tirol nie gemacht, weil ich immer mit dem Auto gefahren bin. Also
stimmt.
Allein schon, wenn ich jetzt da denke an eben am Pfaffenhofen, wo ich gewohnt habe, zum Tennisplatz hinunter, das waren vielleicht 500, 600 Meter, ich weiß genau, viel mehr kann es nicht gewesen sein, weil sonst ist im Pfaffenhofen eh alles vorbei. Da ist kein Mensch zu Fuß gegangen.
Ja.
Oder zur Musikprobe, die sind alle mit dem Auto gefahren oder zur Feuerwehrprobe oder so. Das würde mir da in Wien nie einfallen. Der Kindergarten von meinen Kindern, das war nicht der nächste, den wir gehabt haben, sondern wir sind da in irgendeinen anderen hingegangen. Das waren 1,5 Kilometer zum Gehen. Mhm. Ja. Das sind wir jeden Tag zu Fuß gegangen, hin und zurück mit den Kindern. Ja. Ich glaube, das würde, also da, wo ich aufgewachsen bin, das hätte da keiner gemacht. Ja. Also, dass es am Land automatisch besser ist, würde ich nicht unterschreiben wollen, so in der Art. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Nein, würde ich auch nicht unterschreiben. Es ging jetzt nur darum, ob sich die Lebensräume oder Bewegungsräume unserer Kinder massiv zu dem, was wir erlebt haben, verändert haben. Ich finde schon teilweise auch, weil in Wien natürlich musst du schon auch zurückgreifen auf vielleicht mehr auf Sportvereine etc. Ja, du gehst wahrscheinlich mehr zu Fuß, das kann durchaus sein. Am Land, wie das heutzutage ist, die haben schon auch ihre Sportvereine, Musikvereine etc. Aber sind diese Kinder vielleicht doch noch mehr draußen in der Natur? Also das weiß ich nicht. Also da habe ich auch leider keine Zahlen dazu. Ich sehe nur, was ich beobachte bei Kindern, wenn ich mit denen im Turnsaal stehe, dass sie sehr oft diese räumliche Wahrnehmungsfähigkeit wenig ausgebildet haben, sehr leicht stolpern, keine Abstände abschätzen können und so weiter. Und das lernt man ja in der Natur.
Ja.
Durch das weite Sehen entwickelt sich auch die Weitsichtigkeit. Ich kann was abschätzen. Und wir haben ja einen extremen Anstieg von Kurzsichtigkeit seit einigen Jahren. Das hängt auch mit dem zusammen. Da gibt es einen Zusammenhang.
Spannend. Aber was mir schon auffällt, jetzt im Vergleich zu früher, wenn ich mir auch anschaue, also die Freundeskreise von meinen Kindern und so weiter und so, ist, wenn man jetzt zum Beispiel dann einmal irgendwo im Garten ist und Ball spielt, also irgendwas, dass diese Grundmotorik, die normalerweise da sein sollte, in einem bestimmten Alter teilweise extrem schlecht oder gar nicht ausgeprägt ist. Also wenn man jetzt anschaut, wie Kinder dann teilweise Bälle werfen, ja, also die das überhaupt nicht im Gefühl haben, wie man wirft, dann merkt man einfach, okay, die waren wahrscheinlich nie irgendwo draußen, so wie es bei uns auch vielleicht war. Wir sind halt runtergegangen zum Inn und haben Sterne geworfen oder im Wald mit die Tschutschen, also wie sagt man in Wien, die Bogal, Zapfen, ja,
Bogal. Genau.
Bogal, ja. Das lernt man draußen, da hast du völlig recht. Ja. Und ich glaube, da hat sich, aber ob das jetzt der riesige Unterschied zwischen Stadt und Land ist, kann ich nicht sagen. Ich glaube halt, dass es generell weniger draußen stattfindet, einfach. Aber das generelle Leben
hat sich verändert.
Hat sich verändert da oder mehr nach innen verlagert irgendwo, ja. Und das sehe ich schon, ja. Und da sind halt wir Eltern gefragt, glaube ich. Das ist natürlich etwas, das muss man mit den Kindern ja aktiv machen. Und ich war halt schon mit den Kindern auch unterwegs, wo sie klein waren. Wir sind halt im Leinzer Tiergarten gegangen oder Schönbrunn oder im Prater oder was der Teufel wo. Und da haben wir dann natürlich auch solche Sachen gemacht und getan und gespielt. Ja. Also es geht ja auch auch in einer Großstadt das zu machen. Aber wir Eltern sind gefordert. Und das haben ja meine Eltern auch getan. Ja. Also das habe ich auch nicht einfach zufällig gelernt, sondern mein Papa war mit mir halt immer irgendwo unterwegs und auch meine Mama. Mhm. Haben das schon, wie bewusst das war, weiß ich gar nicht.
Ja.
Aber es ist passiert.
Du machst immer so schöne Überleitungen zur nächsten Frage. Weil du hast jetzt nämlich die Eltern erwähnt und ich habe ja mit dem Daniel Winkler zusammen dieses Buch geschrieben, Alle Kinder fertig los, wo auch ein großer Praxisteil drinnen ist. Und in dem Buch schreibe ich auch oft darüber, dass Bewegung kein Luxus ist, sondern ein Grundbedürfnis und so wichtig wie Schlaf oder gutes Essen. Und früher war Bewegung einfach eingebaut in den Tag, einfach auch durch, wenn wir uns ganz nach früher erinnern, einfach durch Arbeit, schwere Arbeit war körperlich. Du bist ja auch sportlich sehr aktiv mit dem Klettern und also Bouldern und Golf. Welche Rolle hat Bewegung jetzt gespielt, wenn du an deine Kinder denkst? Wie hast du ihnen diese Bewegungsformen schmackhaft gemacht? Oder sind die gar nicht dabei?
Du meinst jetzt meine Kinder?
Ja, deine Kinder. Sind die bei euren Unternehmungen dabei oder haben die über eigene Sportarten?
Nein, ab und zu probieren sie was Neues aus, aber sie kommen eigentlich dann immer wieder zurück. Ich muss da sagen, da bin ich sehr geprägt von meiner Familie und das ist jetzt vielleicht pädagogisch nicht einwandfrei, aber ich habe meine Kinder nie vor die Wahl gestellt, zu tun oder nicht zu tun. Ja. Sondern für mich war ganz klar, wir gehen klettern, ihr klettert, wir gehen golfen, ihr golft. Ja. Die Frage habe ich mir gar nicht gestellt, ob die Kinder das wollen oder nicht. Und jetzt ist das wahrscheinlich wirklich geprägt, so wie ich aufgewachsen bin, weil das war bei mir genauso. Ja. Mein Papa hat mich nie gefragt, ob ich Skifahren lernen will oder ob ich Tennis spielen lernen will oder ob ich klettern oder Bergsteigen gehen will. Ja. Das war gegeben, dass wir das machen. Und das habe ich bei meinen Kindern auch so gehandhabt. Ja. Also auch Skifahren war für mich, das wäre jetzt meiner Frau eher wurscht gewesen, zum Beispiel, weil sie es nicht sonderlich gern tut. Aber das war für mich ganz klar, nein, meine Kinder müssen Skifahren können, meine Kinder müssen auch klettern gehen können und meine Kinder gehen mit mir mit uns als Familie auf den Golfplatz. Ja. Mhm. Und was ich glaube ist, ich muss es natürlich dann adäquat anpassen. Das heißt, ich kann jetzt nicht eine arge 12-Seillängen-Tour gehen mit einem Kind, das
ist klar,
6 Jahre alt ist vielleicht oder so. Sondern ich muss das entsprechend anpassen, dann macht es auch Spaß. Und alles, was Spaß macht und draußen stattfindet, taugt den Kindern prinzipiell. Also ich glaube nicht, dass sich ein Kind prinzipiell dagegen weigert, draußen Spaß zu haben. Ja? Und was ich auch gelernt habe, ist, wenn ich genug Effort als Elternteil reinlege und auch dafür sorge, dass die Kinder an Bewegung oder an Sport gut lernen können, ja, dann können sie es. Und was ich kann, macht auch Spaß. Und das ist auch bei meinen Kindern so. Ja. Also die können halt ganz gut klettern, die können anständig Golf spielen, die treffen die Kugel gut, wenn sie jetzt auf den Golfplatz gehen. Und dann taugt es ihnen natürlich. Und ich glaube, das ist auch etwas, was einfach wichtig ist. Und dafür muss ich aber halt als Elternteil manchmal ein bisschen zurückstecken in meiner eigenen Willen, etwas zu tun und auf die Kinder einzugehen. Ich bin mit meinen Kids unendlich viel, jetzt unter Anführungsstrich, Idiotenhügel über die Skipisten runtergefahren. Ja? Aber es zahlt aus, weil wenn ich mit ihnen gehe und wir sind im Kürtei zum Skifahren eine Woche drinnen, ja, da kann ich mich nicht mehr fürchten, ob die Piste schwarz ist oder irgendwas, sondern ab die Post. Ja? Und das ist halt lässig. Und da muss ich es aber eben richtig machen für die Kinder. Und da denke ich auch immer wieder zurück. Also mit meinem Papa, da könnte man wahrscheinlich über viele Sachen reden, was erzieherisch nicht eins auch war. Aber wo er richtig super war, war bei diesen Dingen. Also wenn der mit uns Bergtouren gemacht hat, dann waren das nicht irgendwelche abartigen Augengeschichten, sondern der ist mit uns irgendwo hingegangen, wo wir einen Fluss gehabt haben, wo wir dann einen Damm gebaut haben. Und dann haben wir eben, der hat mit uns dann auch Cowboy und Indianer gespielt und solche Sachen. Und dann war das lässig. Und dann sind wir da vielleicht irgendwie ein paar Bären pflücken gegangen oder Schwammeln suchen. Haben wir am Abend vielleicht einen Schwammelgulasch gemacht gemeinsam. Ja, das sind natürlich Tage gewesen, das sind ja Highlight. Ja, das ist ja super. Und das muss ich aber halt machen. Und da hat er wirklich zurückgesteckt, sage ich jetzt mal, ja. Seine eigenen Bedürfnisse hinter die von zuerst mir und später dann auch meiner Schwester. Und davon profitieren wir heute, glaube ich. Und das habe ich bei meinen Kindern auch gemacht. Das heißt, ich gehe schon dann eben mit meinen Kindern Skifahren und dann stecke ich zurück. Ja? Oder ich gehe mit ihnen klettern und am Anfang, wenn ich mit den Kindern klettern gehe, da bin ich 4 Stunden Sicherungsklave und sonst gar nichts. Ja? Da tue ich nur so ausgehen, so einziehen, ja? Sonst nichts. Aber das ist es wert, weil ich profitiere halt jetzt wahnsinnig davon, wenn ich jetzt einfach sage, jetzt kann ich mit denen klettern gehen und jetzt kann ich mit meiner Frau gehen und wir gehen klettern und die Kinder sichern sich selber. Ja? Das passt super. Und beim Golfen ist es halt auch so. Wir können jetzt zu viert golfen gehen als Family und haben eine Gaudi, wenn wir da draußen sind. Und wenn sie sich nur mit ihren Freunden treffen und sie gehen eine Runde und meine Frau und ich, wir spielen hinten nach oder vorne weg, total lässig. Und das ist wichtig. Ich muss als Elternteil den Effort haben, meine Interessen ein bisschen hinten anzustellen, um die Kinder dorthin zu bringen, dass man dann auch als Familie gemeinsam was tun kann. Und das ist anstrengend, aber Kindererziehung ist halt leider anstrengend. Das ist ja kein Ponyhof.
Ja, aber bei mir war es ein bisschen anders. Also meine Mutter war schon eine Skifahrerin, aber sonst jetzt nicht so im Sport drinnen. Und was die aber gemacht hat, dass sie uns wirklich viel auch ermöglicht hat. Also Turnverein, irgendwann Ballett. Ich war dann Leichtathletik. Also sie hat uns alle Ideen, die wir hatten oder die gekommen sind oder sich ergeben haben, hat sie uns ermöglicht. Und ich finde auch, man muss als Eltern oder als Mutter, Vater nicht super, super sportlich sein. Aber also wenn man quasi selber nicht so der große Golfer, Skifahrer, was auch immer ist. Aber zumindest, wenn es irgendwie geht, den Kindern neue Möglichkeiten aufzeigen, Angebote machen. Also das ist so mein Ding. Das, was meinen Sohn und mich verbindet, ist Skifahren. Alles andere hat er sich dann irgendwie selber herausgefiltert, was ihm taugt. Ja? Bei ihm ist es auch das Klettern geworden oder geblieben. Ich bin jetzt nicht so die große Klettermaus. Ich war es als Kind, aber nicht in diesen Boulder-Welten, wo er sich jetzt bewegt. Und da ist es eher so, dass ich was von ihm lerne und er Geduld mit mir haben muss, wenn ich da mitgehe.
Das ist ja das Schönste, wenn es sich so umdreht irgendwann, oder?
Ja.
Finde ich.
Ja. Musst du deine Kinder hin und wieder anschubsen, dass sie mitmachen oder schon? Hat sich das verändert zur Volksschulzeit oder war das immer schon ein bisschen?
Sind schon so Phasen, aber das merke ich natürlich jetzt schon. Also beim Jakob, beim Großen, und Anführungsstrich, ist er nur ein Jahr älter, der kommt jetzt auch so richtig in diese Pubertätsphase. Da muss manchmal schon richtig pushen, gell, dass er in die Gänge kommt. Ja. Wenn er dann nochmal draußen ist, taugt es ihn voll.
Ja.
Das hat diese Antriebsenergie zu finden, ist ja bei uns nicht anders. Also ich wüsste mich ja auch, aber man ist ja gewohnt und man kennt sich ja irgendwann selber und weiß, wie man sich austrickst. Ja, das ist bei den Kindern natürlich schon so, dass man sie auch manchmal mehr pushen muss. Aber man schafft es in der Regel.
Ja.
Wenn man Ding hat. Und man kann das ja auch, also wir machen das dann schon auch mit so Belohnungsszenarien. Ja, ist halt mal sagen, ja, was, wenn du jetzt einmal freiwillige Runde laufen gehst, dann kannst du halt vielleicht am Abend einmal eine Stunde länger Minecraft spielen. Ja? Dann kriegst du eine Stunde, sondern dann darfst du halt 2 Stunden spielen, weil du hast ja wirklich was getan. Ja? Hast du verdient.
Ja.
Und ich glaube, das ist ja Bewegung schon etwas, das auch eine Belohnung mit sich bringt, in einem gewissen Grad. Ja?
Du leitest schon wieder über. Es ist unglaublich. Als hätten wir es uns ausgemacht. Also ihr habt ja diese, also schon noch, also schon Teenager und noch nicht ganz Teenager zu Hause. Und da ist natürlich die Bildschirmzeit, das Handy, Social Media ein Thema. Das ist schon, haben wir ja schon kurz angesprochen. Und ich habe jetzt auch ein bisschen rausgehört, dass es Regeln gibt. Und wie geht es denn mit diesem Thema als Eltern um, mit dieser Bildschirmzeit? Ja, wie macht es euch das aus?
Wir hatten eigentlich von Anfang an recht restriktive Regeln. Wir werden auch generell eher als auch von Freunden oder auch von den Freunden unserer Kinder als eher strenge Eltern angesehen. Das muss ich schon auch dazu sagen. Ja. Aber ich glaube, es passt schon. Also unsere Kinder leiden nicht sonderlich unter uns, vermute ich mal.
Aber wenn wir jetzt mal reden, was für Regeln habt ihr?
Naja, also wir sagen zum Beispiel, dass es gibt klassische Bildschirmzeit, also jetzt abgesehen von zum Beispiel, wenn wir jetzt gemeinsam was fernsehen am Abend oder so irgendwas, haben die Kinder an sich eine Stunde Bildschirmzeit außerhalb schulischer Aktivitäten. Mhm. Wenn sie jetzt an der Hausübungen am Laptop machen müssen oder so irgendwas, ist es eine Bildschirmzeit. Ja, aber wenn jetzt der Jakob Minecraft spielen will oder die Martha Minecraft spielen will oder mit ihren Freundinnen irgendwas anders spielen will oder wenn sie auf der Nintendo Switch irgendwas datteln wollen, dann gibt es eine Stunde, die sie eigentlich Zeit haben. Ja. Und die kann sich ein bisschen verlängern oder so irgendwas eben aufgrund von bestimmten Aktivitäten, die sie macht. Das kann jetzt sein, dass sie sich im Haushalt einbringen in ihren Garten.
Ah, okay, sie können sich Bildschirmzeit erarbeiten.
Ja, genau. Ja. Also okay. Das kann man, oder eben, dass sie sportlich aktiv sein. Wenn wir jetzt am Wochenende am Golfplatz sein und 4 Stunden Golf haben oder so, dann darf sie auch mal länger vor dem Bildschirm sitzen. Danach, ja. Oder solche Sachen. Wir haben halt ein paar Sachen, wo es sehr streng geregelt ist. Also zum Beispiel, also wir frühstücken gemeinsam, wir essen gemeinsam Abend und da ist wirklich Bildschirmzeit, da wird maximal einmal irgendwann einmal das Handy geholt, um zum Beispiel auf Webmund nachzuschauen, hey, so, was ist jetzt für morgen in der Schule noch zu tun? Hab's das gemacht, ja, dieses oder jenes. Oder wir reden über irgendein Thema und dann sagen wir, ui, da müssen wir jetzt einmal nachschauen, ist das wirklich so? Oder wie ist denn das? Keine Ahnung, das kriegen wir ja oft die ärgsten Themen auf. Aber da wird das Handy an sich oder da läuft auch kein Fernseher nebenbei. Mhm. Also wir essen auch nicht in der Regel nicht auf der Couch. Ab und zu mal an einem Sonntag oder so gibt es Ausnahmen oder
also am Esstisch.
Fernsehen, Couch. Aber ansonsten sind das so Dinge, die wir alle so ein bisschen so geregelt haben, wo es einfach auch bildschirmfreie Zeiten gibt. Mhm. Wir haben auch die Handys relativ stark und restriktiv gemacht. Ich muss allerdings dazu sagen, meine Frau kommt aus der IT. Die hat da Fähigkeiten, magische Hände, die ich nicht so habe. Also die kann dann auch ein paar Dinge besser machen, als es vielleicht standardmäßig ist. Aber so, also dass die Kinder können jetzt nicht zum Beispiel nachts noch lang auf dem Handy schreiben, weil das ist um 20.30 Uhr aus, Ende Gelände. Ja? Gibt es nichts mehr. Können sie dann den Kindle nehmen und lesen. Ja?
Ja, ja.
Lesen darf uns. Ist mir relativ egal. Also irgendwann einmal sollten sie halt schlafen. Aber auf Nacht zum Beispiel aus dem Bett reinliegen und mit dem Laptop oder so irgendwas, das gibt es nicht bei uns.
Was ich jetzt eben auch gehört habe, ist, ihr habt gewisse, wie kontrolliert man diese Bildschirmzeit? Weil es ist ja oft so, man macht sich was aus, dann arbeitet man selber irgendwas, vergisst total, dass das Kind ja am Bildschirm hängt. Wie macht ihr das, dass ihr das im Griff habt und sagt, oh, jetzt ist wirklich Schluss, stellt ihr euch einen Timer oder wie geht das?
Nein. Also es passiert viel auf Vertrauen und ich würde jetzt mal sagen, in 8 von 10 Fällen funktioniert das auch ganz gut. Ja. Ab und zu kann es auch einmal sein, dass die Kinder, wie weit sie es jetzt wirklich vergessen oder einfach einmal austesten, sei dahingestellt.
Ja.
Und so wie du sagst, die denken dann auch nicht immer sofort dran, ja, weil so wie du sagst, wir arbeiten selber irgendwas, wenn die Kinder jetzt am Nachmittag daheim sind, wenn man im Homeoffice ist oder so und dort. Ja, oder keine Ahnung, die Judith und ich, wir sitzen selber auf der Couch und plaudern oder reden und übersehen einfach einmal die Zeit, das kann ja auch passieren. Gell? Und dann gehen wir aber schon hin und wenn ich jetzt aber merke zum Beispiel, ich wäre ignoriert, ja, weil jetzt zum Beispiel, wenn ich es dann ansage, du Jakob, die Zeit war ja vor 10 Minuten schon aus, ja, und er sagt dann, ja, ich schalte eh gleich aus und ich gehe dann 10 Minuten später vorbei und sehe, er ist noch immer am Umdatteln und ich sage es dann noch einmal 10 Minuten später ist nichts, dann kann es auch mal sein, dass ich echt den Stecker ziehe, ja, auf die Gefahr hinaus, dass alle seine Fortschritte hin sein oder so irgendwas, weil ich einfach sage, da muss ich einfach dann, und das sage ich ihm dann auch, es ist zu viel, weil einmal übersehen ist okay, ja, es dann beim zweiten Mal nicht zu machen, da fühle ich mich schon gefotzelt und beim dritten Mal wäre ich gantig. Ja, das geht nicht. Und ich glaube, da geht es dann auch darum, dass ich einfach auch konsequent halt sein muss bei dieser Umsetzung. Also was, glaube ich, nicht geht, einfach das irgendwo zum Sagen, heute sind es 5 Stunden und morgen sind es aber leider 20 Minuten. Dann war es aber bumm. Warum darf ich einmal viel, warum darf ich einmal wenig? Ja. Deswegen, ich bin da schon ein Freund von Regeln.
Ja, das bin ich auch. Es gibt ja auch ein ganz tolles Buch, das heißt Mit Herz und Klarheit vom Renz Polster heißt der. Und ich finde, in der Überschrift steht schon alles drin. Also es geht natürlich darum, dass man mit den Kindern auf Augenhöhe ist, dass man mit ihnen gemeinsam diese Regeln auch bespricht und erarbeitet und auch sagt, was macht Sinn. Regeln können sich auch verändern, weil Kinder werden älter.
Ja.
Also ja, auch in 2 Jahren... deine Kinder immer noch nur 1 Stunde haben werden, werden wahrscheinlich nicht.
Ja, also ich bin natürlich auch so einer, ich sage immer, muss das ja nicht allzu sehr pushen, wenn sie es dann einfordern, bestimmte Dinge. Es hat sich ja auch die Schlafensgehzeit natürlich im Laufe der Zeit verändert, ja, weil da waren wir auch immer sehr restriktiv. Also wir sind auch am, bin dann halt am Wochenende nicht mehr, dass wir großartig auf Partys gegangen wären oder auf Geburtstagsfeiern mit dem mit den Kindern und die dann irgendwo hingelegt hätten oder so. Wir sind dann halt heimgegangen, ja. Und so, und das haben wir immer gehabt. Aber das natürlich entzerrt sich das. Also meine Kinder gehen heute auch nicht mehr um 7 schlafen, wie vielleicht noch vor einigen Jahren, ja.
Ja.
Ganz normal. Und ich glaube, das passt schon. Aber solange sie es jetzt nicht aktiv einfordern,
ja,
ich hoffe, dass er nicht im Hintergrund viel mithört. nein, denke mal, die werden schon auch kommen, wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen mehr, ja. Also das traue ich ihnen schon zu.
Ganz sicher. Wenn wir jetzt schon so dahin reden, also wenn wir uns jetzt anschauen, die Kindheit der Kinder jetzt und wie schaut es in der Zukunft aus und wenn wir jetzt an mit unserer Erfahrung aus den 70ern denken und wie wir auch waren, wie unsere Kinder klein waren, was würden wir beide uns denn wünschen für diese nächsten Generationen und auch für die Kindheit der jetzigen Kinder? Was kann bleiben, was kann gehen, was wäre gut, dass man auch als Politik, als Gesellschaft in Zukunft vielleicht mehr regelt oder genauer hinschaut oder mehr etabliert?
Naja, was ich mir wünschen würde, so insgesamt wäre, dass beim Thema Bewegung einfach das Gesamtgesellschaftliche mehr auch in den Mittelpunkt gerückt wird, weil ich glaube einfach, Bewegung ist eigentlich der leichteste Weg zu einem gesunden Leben. Und wenn wir insgesamt als Gesellschaft gesünder sind, ja, dann entstehen natürlich insgesamt viel weniger Kosten. Das würde natürlich wahnsinnig viel entlasten. Was heißen würde, wir hätten vielleicht Gelder für ganz andere Dinge auch zur Verfügung. Das Zweite wäre natürlich, würde es ja auch wirtschaftlich einen enormen Effort haben. Das ist ja zum Beispiel etwas, was ich oft nicht verstehe, dass sich Firmen generell oder die Industrie und die Wirtschaft nicht viel mehr für Bewegung einsetzt, weil gesunde Mitarbeiter sind produktiver, sind seltener im Krankenstand, sind prinzipiell glücklicher und happier, das weiß man ja auch, wären produktiver, das würde ja allen auch helfen. Also das wäre so ein Thema. Ich würde mir auch wünschen, dass es im Bildungssystem, also dieses Thema Sport und Bewegung mehr als auch als Bildungsfach gesehen wird und nicht nur als eine Bewegungseinheit, die man halt irgendwo abbilden muss. Ja?
Ja.
Sondern dass es genauso wie Geschichte oder Biologie oder Physik oder sogar Mathe und Englisch wirklich als Bildung auch gesehen wird. Wo man wirklich sagt, na, der Sportunterricht müsste einen höheren Stellenwert kriegen. Ja? Auch der Kollegschaft wahrscheinlich. Ja? Weil die Sportlehrer werden immer so ein bisschen belächelt, habe ich so das Gefühl. Und weil das einfach dort halt der niederschwelligste Zugang ist auch für Kinder, Bewegung zu machen. Ja. Und das fängt halt schon an in der Volksschule, dass es eigentlich keine echten Sportlehrer für die Volksschule gibt, ja, sondern das macht die Lehrerin oder der Lehrer in der Volksschulklasse. Der zieht sich aber meistens nicht einmal um, sondern der sitzt dann in der Jeans rein, macht irgendwas. Ja. Die Kinder haben oft nicht einmal eine Turnwand an. Das ist ja keine Sportstunde. Das ist ja ein Drama eigentlich. Ja. Und da würde ich mir schon wünschen, dass sich was ändert. Ja. Was kann bleiben? Das ist den dass die Kinder mehr Kinder sein sollten. Das sollte, ich weiß nicht, ob das bleiben soll oder ob das nicht wieder auch mehr sein sollte. Ja.
Ja.
Lasst die Kinder tun. Die Kinder sind nicht so zerbrechlich, wie man es oft vermutet. Ja. Denen kann man was zutrauen. Die Kinder sind, lasst sie mutig sein. Die dürfen sich was trauen. Die sollen rausgehen, die sollen Spielplatz sein, die sollen sich ihre Schrammen holen. Das, was du gesagt hast, das stimmt ja. Das ist ja wie eine Trophäe, das ist ja cool. Ja. Ein Schrepfer irgendwo haben und aufgeschürfte Knie, das ist ja was. Das ist ja wirklich für uns selber, da habe ich ja was getan, das ist ja cool.
Genau.
Ich glaube, das sollten sich die Kinder einfach bewahren dürfen, Kind zu sein. Einfach viel mehr Kind zu sein und auszutun, wild sein dürfen. Ja, so ein bisschen Pippi Langstrumpf-mäßig, ja, sei wild und ungestüm oder weiß nicht, wie es da immer sagt, aber was das so gibt.
Ich weiß jetzt auch nicht mehr auswendig, aber ich weiß.
Das würde ich mir schon wünschen, ja, dass Kinder wirklich mehr Kinder wieder sein dürfen. Ja.
Ja. Also was ich jetzt noch verstärken möchte, ist eben dieser Stellenwert, weil in Norwegen oder in skandinavischen Ländern hat Bewegung einen ganz anderen gesellschaftlichen Stellenwert. Also dort geht jeder dauernd wandern oder bewegen und da ist es einfach normal, vom Opa bis zum Enkelkind gehen alle immer, sind sie draußen in Bewegung, sei es jetzt am Radl, Skateboard oder im Winter Langlaufen etc. Und das haben wir leider in Österreich noch nicht. Also wir haben ein großer Wunsch an die Zukunft, dass wir dieses Gemütliche ein bisschen auf die Seite schieben und mehr Bewegung in unser Leben lassen und dass es, wie du sagst, eine Bildungsfach ist und nicht einfach ein Beiwerk, das man halt irgendwie machen muss, dass Bewegung aufgewertet wird. Es ist einfach, über Bewegung, finde ich, kann man alles lernen und das wird noch viel zu wenig genützt. Und es ist eben auch für die Firmen eine Riesenressource. Wenn ich viele Mitarbeiter habe, geht es natürlich viel leichter.
Da glaube ich halt schon, wenn ich das ansetze, schon bei Kindern, ja, also gehe schon davon aus, dass alles, was ich im Kindheitsalter erlerne, viel leichter aufrechterhalte, als wie wenn ich es erst später machen muss. Also ich glaube, wenn ich als Kind dicker gezogen wäre und nur mit Zucker und Riegel und irgendwelchen süßen Safteln gefüttert wäre, quasi, ja, ist natürlich viel schwerer, dann mit 20 umzusteigen und zu sagen, ja, eigentlich will ich gar nicht dick sein, ich tat ja gern was, ja. Mhm. Wenn ich das von klein auf schon gelernt habe, ja, weil dann ist wahrscheinlich auch wurscht, wenn ich einmal eine Cola trinke oder sowas, ja, oder als Erwachsener, wenn ich mir dann halt einmal ein Bier gönne, statt ein Mineralwasser, ja, oder ein Schweinsbraten einmal bei der Familienfeier isst, dann macht es ja nichts, ja. Wenn ich es von klein auf gelernt habe, dass das okay ist, aber dass ich eben auf der anderen Seite auch ein bisschen was dafür tun muss, ja, dass ich diese anderen Sachen leisten kann. Und natürlich, auf der anderen Seite ist es ja schwierig, immer alles den Schulen umzuhängen. Gell? Das sind schon wir auch gefragt. Also das wäre schon ein Thema für uns Eltern, das muss ich echt sagen. Also, da müssen schon wir die Kinder haben und erziehen, uns schon auch viel bei der Nase nehmen und das besser machen wollen auch.
Lieber Sascha, wir kommen langsam zum Schluss. Ja, und ich habe noch eine Frage an dich, weil das passt jetzt eben auch sehr gut zu dem, was wir jetzt geredet haben. Was würdest du den Eltern raten, die ihre Kinder gut ins Erwachsenenleben begleiten wollen oder auch von der jungen Kindheit in die Teenagerzeit, trotz der ganzen Medienflut, trotz Social Media, trotz dem Leistungsdruck, den viele Kinder auch erleben und auch den vollen Terminkalendern, die wir als Erwachsene auch haben? Was würdest du denen raten, vielleicht sogar dir selber raten?
Also, was ich mir immer so versuche, selber auch vorzunehmen, ist, dass ich mir immer wieder dieser Rolle bewusst werde, dass ich als Vater nicht zwangsläufig der beste Freund meiner Kinder bin, sondern derjenige, der verantwortlich dafür ist, dass die später als fähige, halbwegs empathische und feine Menschen rauskommen, ja. Und da gehört es einfach auch dazu, dass ich manchmal wahrscheinlich eben streng sein muss, dass sie manchmal wenn man so schön sagt, die Grot schlucken muss, diesen schwarzen Peter zugeschoben zu bekommen, uncool zu sein, nicht nett zu sein und dass es okay ist, wenn ich meine Kinder manchmal nicht mögen. Und das sage ich auch meinen Kindern immer, ja. Umgekehrt sage ich oft. Also, was ich euch immer habe, ist lieb. Ich sag nichts drüber. Also ich liebe meine Kinder wie nichts auf der Welt, ja. Aber es gibt Situationen, da mag ich sie gerade nicht, ja, weil das ist halt irgendwo deppert oder so irgendwas. Das muss aber auch sein, dass es umgekehrt dann auch gilt, ja. Also auch meine Kinder haben das Recht, mich einfach einmal nicht zu mögen, weil ich jetzt eben nicht cool bin und ihnen den Computer abdrehen. Das muss man einfach bewusst sein. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann geht's. Ich habe einmal mit einem ehemaligen Arbeitskollegen, der hat 5 Kinder, geredet, wo die Judith mit dem Jakob damals schwanger war, also unserem ersten Buben. Und ja, damals irgendwie das Buch, was ändert sich da alles? Und habe dann mit Andreas geredet und der hat dann zu mir gesagt, Sascha, schau, dein einziger Job ist, das Kind darf, und ich hoffe, du darfst das jetzt so sagen, weil ich zitiere ihn da einfach, ja, das Kind darf kein Arschloch werden, weil von denen haben wir schon genug. Alles andere, das tut schon. Ob der Arzt wird oder Tischler, das ist völlig egal, hat er gesagt. Mhm. Mach einen guten Menschen draus. Das ist dein Job als Vater und als Eltern. Und ich glaube, das möchte ich allen einfach mitgeben. Ja. Macht euch nicht so viel Sorgen über die Karriere oder was er studiert oder was es sonst was macht, sondern seid da, wenn sie euch brauchen. Und ich hoffe, dass meine Kinder immer wissen, dass sie jederzeit kommen können. Und wenn sie Troubles haben, dass meine Frau und ich, und ich glaube, da spreche ich wirklich auch für meine Frau, dass wir immer da sein werden, versuchen werden, ihnen mit allem zu helfen. Ja. Aber sie müssen halt die Konsequenzen natürlich tragen, ja, wenn sie irgendwas anstellen. Aber ich liebe sie trotzdem. Ja. Also wenn mein Sohn Fensterscheiben einschmeißt, wenn er dann irgendwas werfen geht, ja, liebe ich ihn ja trotzdem. Aber trotzdem, ich muss ihn halt auch schimpfen, weil das ist halt eine dumme Aktion.
Ja.
Aber er muss kommen und muss mir sagen.
Genau,
dass
das Vertrauen, da schützt das Vertrauen an.
Das muss ich aufbauen und das, glaube ich, kann ich nur aufbauen, wenn ich auch in der Lage bin, konsequent zu sein. Ja? Dass sie sehen, ja, es ist eine Konsequenz in allem da und ich kann mich darauf verlassen. Ja?
Ja.
Und ja, jetzt kriege ich vielleicht einen Anschiss, aber der Papa wird alles dafür tun, dass es wieder gut ist dann auch, ja. Und ich glaube, das hoffe ich, dass meine Kinder irgendwann, oder dass das meine Kinder haben. Und das würde ich mir wünschen, dass das bei allen Eltern dann auch so wäre. Weil dann glaube ich, hast du mit den Kindern eigentlich ein gutes Verständnis geschafft.
Ja, also ich kann jedes Wort von dir unterschreiben. Also ich habe es auch so probiert und ich würde gerne noch ergänzen, dass ich habe alles, was ich weiß und alles, was ich kann, habe ich meinem Sohn mitgegeben. Was er dann damit macht, ist seine Sache. Aber so wie ich da jetzt zuschaue, er ist jetzt 25, schaut das wunderbar aus. Also ich bin sehr, sehr zufrieden, wie er da einfach sich nimmt, was er braucht und dass er wirklich hohe Kompetenzen hat, sowohl sozial als auch motorisch. Obwohl er ein Einzelkind ist, hat er durch diese vielen Sportvereine ganz viel Erfahrungen rausgezogen und ist auf einem wunderbaren Weg und ich bin sehr stolz auf ihn.
Ich glaube auch, dass man, wenn ich noch eins sagen darf, dass man manchmal einfach zurückdenken muss an die eigenen Eltern und einfach auch feststellen muss, dass halt ganz viele Dinge, wo ich mir immer gedacht habe, boah, das werde ich zu meinen Kindern nie sagen. Ja. Das ist einfach, boah, ja, ich heute mache, weil ich verstehe, warum sie es getan haben. Ja. Ja. Und das ist halt auch etwas, wo ich dann einfach irgendwann einmal hoffe, dass meine Kinder später erkennen, okay, die haben das Beste gegeben.
Ja.
Ein paar Sachen waren gar nicht blöd, die geben wir jetzt wieder weiter an unsere Kinder. Ja,
ja. Na, das ist doch wunderbar. Dann Finn, danke mal und jetzt kommt dann gleich unser Bewegungsblitz. Lieber Sascha, wie schon angekündigt, jetzt kommt der Bewegungsblitz. Und zwar sind das 7 Fragen, die ich dir jetzt stelle. Die weißt du nicht. Spontane Antworten bitte, ohne groß zu überlegen. Ich fange gleich mal an. Wenn du einen Tag Bewegungsminister wärst, welche verrückte Regel würdest du sofort einführen?
Social Media erst ab Volljährigkeit.
Ja, sehr streng.
Ich glaube, die haut uns wahnsinnig viel zusammen, was Bewegungsaktivitäten angeht.
Bin ich ganz deiner Meinung. Ich wäre nicht ganz so streng. Ich hätte es mit 16 gemacht. Aber 18, warum nicht?
Ich nehme ein bisschen radikaler. Dann kann man 2 Jahre wegverhandeln.
Wie überwindest du deinen eigenen Schweinehund und machst du dann doch Bewegung? Wie schaffst du es?
Ja, meistens schaffe ich es. Manchmal schaffe ich es nicht. Es gibt einfach ein paar Sachen, die ich gelernt habe, wo ich mich austricksen kann. Wenn ich zum Beispiel wirklich gleich in der Früh Bewegung mache, dann bin ich schon unterwegs, bevor mein Hirn nachkommt und sich überlegt, was tust du gerade? Ja. Und dann bin ich schon so weit weg von daheim, dass selbst wenn ich umdrehen und wieder zurück muss, insgesamt schon ganz viel Bewegung war. Ja. Also das sind so Sachen, dass ich mich wirklich oft aussieht, Tricks einfach.
Ja.
Und was mir hilft, ist Bewegung nicht alleine zu machen, sondern mit Freunden, weil dann habe ich ein Commitment und da lasse ich nicht schnell aus. Also Commitments halte ich normalerweise, das bin ich so gewohnt. Und wenn ich jetzt mit einem Freund ausmache, zum Klettern gehen oder zum Golfen gehen oder so ein Ding, dann gehe ich da auch hin. Das hilft mir ganz viel, meinen eigenen Schweinehund zu überwinden.
Also ich trage sie in meinen Kalender ein.
Ist auch schlau,
oder? Ja, weil dann weiß ich, ah ja, genau, hier, jetzt, let's go. Es meint ja nie mit mir.
Genau.
Ja. Gut, die nächste Frage. Welches wilde Abenteuer als Kind hätten deine Eltern besser nicht wissen sollen?
Ich glaube, die wildesten Abenteuer, wenn ich ehrlich bin, habe ich mit meinem Papa und meinem Onkel erlebt. Ja. Also da ist eher so, wenn ich mir da oft war so Fotos und so Dinge anschaue, denke ich mir oft, Alter Falter, würde ich nicht machen mit meinen Kindern.
Und wir sagen es jetzt auch nicht, weil vielleicht hören sie es ja.
Ja.
Wenn Bewegung ein Geräusch wäre, wie würde es klingen, die Bewegung?
Ich glaube am ehesten, vielleicht so wie also ganz ehrliches Kinderlachen.
Ja.
Weil ich glaube, das ist das, wie Bewegung klingt. Die ist super fröhlich, befreit und total von innen kommend. Einfach. Ich glaube, Kinderlachen ansteckend. Das ist so, und so geht es mir auch, wenn ich mich bewege. Bin fröhlich danach.
Ja, sehr schön. Dein Lieblingsspiel von früher und würdest du es heute noch spielen?
Mein Lieblingsspiel, du meinst jetzt so eine Art so.
Ja, bei mir war es Räuber und Gendarm zum Beispiel.
Wir haben wahnsinnig viel so Cowboy und Indianer und solche Sachen gespielt im Wald und das hat mir immer irrsinnig getaugt. Und
würdest du es jetzt noch spielen?
Mit meinen Kindern schon und so.
Schon, ja.
Haben wir auch gespielt, ja. Also jetzt, wenn mich jetzt meine Freunde von früher anrufen würden und fragen, ob wir es nochmal spielen, würde ich mir Gedanken machen.
Welche Niederlage hat dich so richtig wachgerüttelt und warum war es im Rückblick gut? Also es muss jetzt nicht nur im Sport sein, sondern vielleicht auch so im Leben.
Boah, ich glaube, da gibt es viele, also weil
die dir spontan einfällt.
Ich habe da jetzt nicht eine, also ich meine, privat wahrscheinlich schon. Also ich bin ja einmal, vor ich wieder verheiratet war, einmal auch geschieden gewesen. Mhm. So, also ich glaube so generell, private Beziehungen, die zerbrechen, sind immer ein Thema, wo man kiefelt. Aber ich habe jetzt nicht so eine, wo ich jetzt sage, wow, die hat mein Leben wahnsinnig verändert, irgendwo drastisch. Ich glaube aber generell, dass Niederlagen etwas wahnsinnig Wichtiges sind, weil nur durch die Niederlage lerne ich Erfolge auch dann zu genießen. Ja? Weil wenn ich alles immer gleich habe oder nur top bin, dann ist ja top normal, dann bin ich nirgends unten. Also ich glaube, du musst unten durch und ja, und wenn kletterst, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie oft ich irgendwo runterfalle, bevor ich eine Route schaffe. Ja? Und das sind die ganzen kleinen Niederlagen bringen die ja dann dazu, dass du es am Ende schaffst. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste. Ja. Erfolg kannst du nur haben, wenn du davor scheiterst, weil ohne Scheitern kein Erfolg.
Sehr schön. Eine Frage habe ich noch. Und zwar, vervollständige bitte den Satz, Bewegung ist für mich
Lebenselixier und Vernunftentscheidung.
Vernunftentscheidung? Dann warum ja, Vernunftentscheidung?
Vernunftentscheidung, weil keine Ahnung, also ich gehe jetzt zum Beispiel laufen, das mache ich aber nicht, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht, sondern das ist, ja, weil ich brauche das halt, ich bin jetzt 52 Jahre alt und wenn ich will, dass ich mit 80 noch am Golfplatz stehen kann, ja, oder vielleicht sogar in der Kletterhalle noch was tun kann, ja, dann muss ich fit bleiben und dann ist eine Vernunftentscheidung, Cardio zu machen. Und dann muss ich es tun. Ja?
Stimmt.
Das erwarte ich mir schon von einem erwachsenen Menschen, dass er manchmal auch eine vernünftige Entscheidung trifft. Ja? Und kommt das zum Tun, wie du vorher gesagt hast, dann muss ich mir halt nur meinen eigenen Schweinehund überwinden.
Ja.
Und dann gehe ich eben in der Früh laufen.
Ja.
Und dann habe ich vergessen, dass ich mag, bis ich schon wieder am Retourweg bin.
Vielen Dank einmal für deine Offenheit. Ich habe mir drei Bewegungstipps noch zusammengeschrieben, inspiriert von deinen Hobbys oder deinen Sportarten, nämlich Klettern und Golf. Vielleicht kannst du gut zuhören, ob das auch Sinn macht, weil es ja für Kinder gedacht ist. Ja? Und also da würde ich im Anfang, das habe ich jetzt genannt, die Griffkraft-Challenge. Hänge dich so lange, du kannst an eine Türkante oder eine stabile Stange. Perfekt für Unterarme und Fingerkraft und super für eine kleine Familien-Challenge. Glaubst du, ist das durchführbar, dass man sich...
Ja, also wenn ich einen halbwegs großen Türrahmen habe, ja, und sind schon mehr an der Tür selber auch hängen. Oder
genau.
Es gibt ja auf jedem Spielplatz gibt's die Stangen, wo man sich zu wie hängen kann. Und ich glaube, Hängen so grundsätzlich ist eine von den besten Übungen ja, überhaupt, weil das gibt echt Schmalz.
Also ich habe jetzt gerade gedacht an meine Altbau-Türstock, da ist es vielleicht nicht so ganz so super, sich dran zu hängen, vor allem als Kind. Aber das mit dem, am Spielplatz gibt es das, es gibt einen Baum, wo man sich dran hängt.
Genau, einen Ast oder irgendwas. Wir haben zum Beispiel im Türstock vom Wohnzimmer einen Klimmzug gestartet.
Ah ja,
super, und wir haben so den Deal mit den Kindern, immer wenn man ins Wohnzimmer geht, muss man einen Klimmzug machen.
Ah,
wir vergessen wir oft, aber oft fällt es uns auch wieder ein und dann machst du halt über den Tag verteilt noch Schatzen Klimmzug. Und das ist.
Dann habe ich noch ein zweites, das ist der Balanceparcours. Lege ein Seil, eine Schnur oder ein Band am Boden aus und balanciere darauf, als wäre es ein schmaler Felsvorsprung.
Ja.
Sinnvoll fürs Klettern?
Sinnvoll, absolut. Also für Klettern und für Golf, um Gottes, ja, Balance auch ein Riesenthema. Ja. Also, dass du da nicht aus der Balance kommst beim Schlag.
Ja.
Und ja, also alles. Alles, was mit Balance auch zu tun hat, ist ja auch etwas, was für. Es gibt keine Sportart, wo Balance nicht wichtig ist. Also das geht sogar beim Dart, dass es wichtig ist. Für alle, die nur in der Kneipe spielen. Ja. Geht's balancieren.
Und das Letzte, da bin ich jetzt sehr gespannt. Also das ist Minigolf im Wohnzimmer mit einem weichen Ball und Kochlöffel oder Besenstiel. Kleines Ziele anvisieren, fördert Präzision, Konzentration und macht auch im Wohnzimmer Spaß. Also dass man sich wirklich so einen kleinen Minigolfparcours macht, vielleicht auch mit Bechern oder so. Ist das durchführbar?
Ja, das glaube ich schon, dass das durchführbar ist. Und ich glaube, das ist halt wahnsinnig super für Hand-Augen-Koordination. Das ist ja im Alltag einfach auch wichtig, so wie du gesagt hast, wenn ich halt Entfernungen abschätzen muss oder wenn ich weiß, keine Ahnung, also wenn ich jetzt mal, wenn ich durch die Tiere die Schulter anhaue, weil ich es nicht einschätze. Das ist schon sinnvoll, ja, wenn ich das habe. Also super, glaube ich, super Übung. Und das geht easy, so wie du sagst.
Genau. Ja, weil ich immer wieder auch gefragt werde, was kann ich zu Hause machen ohne viel Aufwand. Und das, glaube ich, waren jetzt drei gute Möglichkeiten. Gut, Sascha, wir kommen zum Ende. Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr spannend, mit dir zu besprechen, wie sich so auch die Kindheit gewandelt hat und wie man als Familie, gerade mit den Teenagerkindern, gut in diesen Zeiten umgeht. Und an dich, der dazugehört hast oder die zugehört hast, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst, teilst oder weiterempfiehlst. Fragen, Ideen oder eine eigene Geschichte, wenn du die hast, schreib mir gerne unter podcast@allekinderfertiglos.at oder über meine Social Media Kanäle, die du alle auf allekinderfertiglos findest. Bis zum nächsten Mal und bleib in Bewegung.
Kinder brauchen Bewegung, aber im Alltag kommt sie leider oft zu kurz. Das Buch Alle Kinder fertig los aus dem Falter Verlag zeigt, wie Kinder spielerisch gefördert werden können, mit 33 Ideen für drinnen und draußen, viel Fachwissen und praktischen Tipps für Eltern und PädagogInnen. Erhältlich überall, wo es Bücher gibt und natürlich auf faltershop.at.
Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst. Erzähl es gern deinen Freunden, deinen Freundinnen oder Kollegen, Kolleginnen und hilf mit, noch mehr Bewegung in die Welt zu bringen. Wir brauchen das ganz, ganz dringend. Hast du Ideen, Fragen oder eine Bewegungsgeschichte für mich oder sogar einen spannenden Interviewgast? Ich freue mich auf deine Nachricht. Einfach an podcast@allekinderfertiglos.at. Dieser Podcast ist auf allen gängigen Plattformen zu erleben. Alle Infos findest du auch auf allekinderfertiglos.at. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleib in Bewegung und pass gut auf dich und die Kinder in deinem Leben auf.